온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 458. In Ecuador wurde der schwedische Netzaktivist Ola Bini verhaftet und in Mexiko ist ein Journalist nach einem Attentatsversuch auf ihn in den Hungerstreik getreten. Nach diesen Nachrichten haben wir immer noch drei Beiträge für euch. Ein Jahr nach Beginn des Aufstandes in Nicaragua ist von der Aufbruchsstimmung nichts mehr zu spüren. 800 Menschen sitzen aus politischen Gründen in Haft. Zehntausende sind im Exil. Wie ist die Lage jetzt in Nicaragua? Darüber haben wir mit zwei Anführerinnen der Widerstandsbewegung gesprochen. Aus Argentinien hat uns ein Nachruf für den verstorbenen Ex-Bürgermeister Carlos Benedetto erreicht. Zum Anlass seines Todes erinnern wir an sein Wirken an der Seite der Indigenen des Chaco und berichten über die Konflikte der Indigenen in Argentinien. Und noch ein Nachruf. Im März ist leider Iván Nogales gestorben, der Gründer des Teatro Trono aus Bolivien. Aus diesem Grund wiederholen wir einen Beitrag über dieses innovative Theater, das auch schon in Deutschland zu Gast war. Hasta siempre, Iván. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info. Habe ich noch was vergessen? Nee, ne? Ja, dann kann's ja losgehen.
Onda Info? Nachrichten.
Ecuador. Nur wenige Stunden nach der Verhaftung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange in London wurde in Quito Ola Bini verhaftet. Kurz vor Binis Verhaftung hatte Innenministerin Maria Paula Romo erklärt, dass sich ein russischer Hacker und WikiLeaks-Mitglied im Land befinde. Ola Bini ist zwar kein offizielles Mitglied von WikiLeaks, stand der Organisation aber seit ihrer Gründung nahe. Deshalb sehen NetzaktivistInnen Binis Verhaftung im Zusammenhang mit dem Vorgehen Ecuadors gegen die Enthüllungsplattform und dem Korruptionsskandal um Präsident Lenin Moreno. Moreno wirft WikiLeaks vor, an der Veröffentlichung der sogenannten INA Papers beteiligt gewesen zu sein. Die INA Papers umfassen private Chats und E-Mails des Präsidenten, welche beweisen sollen, dass dieser Offshore-Gesellschaften genutzt hat, um sich an Staatseigentum zu bereichern. Mittlerweile hat Ecuadors Parlament die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses beschlossen, welcher klären soll, ob Innenministerin Romo versucht habe, die Ermittlungen gegen Moreno zu behindern. Medienberichten zufolge wurde Bini aufgrund versuchter Erpressung Präsident Morenos verhaftet. Die Staatsanwaltschaft möchte ihn wegen Verabredung zu einer Straftat anklagen. Der ehemalige Außenminister Ecuadors, Guillaume Long, sieht das als vorgeschobenen Grund. Er vermutet hinter der Verhaftung des schwedischen Netzaktivisten einen Versuch Morenos, von den Korruptionsermittlungen gegen sich abzulenken. Ola Bini lebt und arbeitet seit mehreren Jahren in Quito, wo er Leiter des Centro de Autonomía Digital ist. Bini hat sich mit einer Reihe weiterer NetzaktivistInnen während der Amtszeit von Präsident Rafael Correa in Ecuador angesiedelt. Mexiko. Seit dem 19. April befindet sich in der südmexikanischen Hafenstadt Salina Cruz der Journalist Jesús Hiram Moreno im Hungerstreik. Kurz zuvor hatte ihm die Polizei mitgeteilt, dass er fortan keinen Personenschutz mehr erhalten wird. Dagegen, und weil es keine Fortschritte bei den Ermittlungen zu dem Mordanschlag auf ihn gibt, protestiert Hiram Moreno mit seinem Hungerstreik. Vor gut einem Monat wurde Moreno durch mehrere Schüsse verletzt, die ein Unbekannter auf offener Straße auf ihn abgab. Der Direktor des lokalen Nachrichtenportals Evidencia del Istmo de Tehuantepec bringt den Mordanschlag mit seiner journalistischen Tätigkeit in Zusammenhang. Bereits im Jahr 2015 erhielt er aufgrund seiner Recherchen zu Korruptionsfällen in Salina Cruz Morddrohungen. Ende März veröffentlichten die Menschenrechtsorganisationen Washington Office on Latin America und Peace Brigades International einen Bericht, in dem sie eine Reihe von Mängeln beim Schutzprogramm für JournalistInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen in Mexiko beklagen. Mexiko gehöre noch immer zu den gefährlichsten Ländern der Welt für diesen Personenkreis, heißt es in dem Bericht weiter. In den ersten drei Monaten des Jahres 2019 wurden bereits mehr als ein Dutzend von ihnen ermordet. Das führen die beiden Organisationen unter anderem auf die chronische Unterfinanzierung der mit dem Schutz von MenschenrechtsverteidigerInnen und JournalistInnen betrauten Behörden zurück. Wegen Mangels an Personal und fehlender finanzieller Mittel sei es in den 6 Jahren des Bestehens des Schutzprogramms nicht gelungen, effektive Schutzmechanismen zu entwickeln. Der Bericht enthält auch eine Reihe von Empfehlungen, wie die Welle der Gewalt beendet werden kann. Die Journalistenvereinigung Reporter ohne Grenzen sieht nicht nur keine Fortschritte beim Schutz von JournalistInnen, sondern auch eine Komplizenschaft der Behörden bei Angriffen auf Medienschaffende. Die Morde und Entführungen von JournalistInnen stellen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar, erklärt die Organisation. Deshalb fordert Reporter ohne Grenzen den Internationalen Strafgerichtshof auf, sich mit den Fällen zu beschäftigen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Ein Jahr ist es schon her, dass am 18. April 2018 in Nicaragua die ersten großen Demonstrationen gegen Daniel Ortega und Rosario Murillo begannen. Die autoritäre Regierung antwortete mit unerwartet harter Repression, was die Proteste noch anfachte. Große Teile der Bevölkerung beteiligten sich an einem landesweiten Aufstand und es sah so aus, als könnte sich die autoritäre Regierung, die noch immer den Namen FSLN trägt, nicht lange halten. Doch die nicaraguanische Regierung setzte Armee, Polizei und die neue Parapolizei ein und konnte die Revolte niederschlagen. Hunderte Demonstranten starben, Zehntausende flohen in die Nachbarländer. Ein Jahr später ist von der Aufbruchsstimmung nichts mehr zu spüren. Die Demonstrationen zum Jahrestag in Nicaragua waren verhalten und unauffällig. Sitzstreiks, Kurzblockaden und Protestparolen am Rand der Osterprozession. Kein Wunder. Ein Großaufgebot der Polizei war auf den Straßen und nahm 160 Menschen vorübergehend fest. Trotz der geringen Proteste stehen laut einer Umfrage nur 22% hinter Ortega. Wie ist die Lage jetzt in Nicaragua? Franziska Ramirez ist Anführerin der bäuerlichen Widerstandsbewegung gegen den geplanten interozeanischen Kanal. Anfang April sitzt sie auf einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin und zeichnet ein düsteres Bild.
La represión, porque Ortega armó un tercer cuerpo militar, que son para policía.
Die Repression, also Ortega hat eine dritte militärische Einheit aufgebaut, die Parapolizei. Diese Leute laufen auf der Straße rum, sie können Menschen entführen oder auch umbringen. Auf dem Land, wo ich herkomme, sind die meisten Leute in die Berge geflüchtet. Aber das Schlimmste ist, wenn diese Situation nicht so schnell wie möglich gelöst wird, wird es in einem Jahr eine Ernährungskrise in Nicaragua geben. Denn es wird nichts mehr angebaut, weil die meisten Leute von ihrem Land fliehen mussten. 2013 wurde mit dem Bau des interozeanischen Kanals begonnen. Seitdem drohen Enteignungen und seitdem kämpft Franziska Ramirez gegen dieses Megaprojekt. Bereits in den Jahren vor dem Aufstand seien Dutzende Indigene durch das Militär getötet worden, sagt Ramirez. Sie selbst ist wenige Monate nach Beginn der Proteste mit ihrer Familie nach Costa Rica geflüchtet. Dort befinden sich inzwischen 50.000 Nicaraguanerinnen und Nicaraguaner.
Ya comenzamos a luchar al 2017. Nosotros ya teníamos 100 marcha. Ya
wir haben schon vorher angefangen zu kämpfen. 2017 haben wir schon 100 Demos gemacht. Die Repression, die jetzt weltweit bekannt ist, haben wir schon seit 2013 kennengelernt. Die Verfolgung war die gleiche. Wir hatten es sogar noch schwerer, weil Ortega verhindert hat, dass die Weltöffentlichkeit etwas mitkriegt. Aber jetzt ist die Situation noch schlimmer als am 18. April 2018. Jeden Tag gibt es Entführungen, Verfolgung und Folter. Auf der Veranstaltung in Berlin spricht auch Monika López Baltodano. Die Tochter einer bekannten nicaraguanischen Dissidentin hat als Anwältin der Stiftung Popol Nah zur Entstehung der Protestbewegung beigetragen. Im Oktober 2018 musste auch sie nach Morddrohungen ebenfalls ins Exil nach Costa Rica gehen. Auch Monika López beklagt, dass es weder Meinungsfreiheit noch Versammlungsfreiheit gebe. Im Dezember wurden mehrere regierungskritische Medien und NGOs durchsucht und geschlossen. Die Nationale Menschenrechtsvereinigung wurde illegalisiert. Das Misstrauen sitzt tief. Das Einzige, was Ortega bisher gemacht hat, ist zu versuchen, die internationale Gemeinschaft an der Nase rumzuführen. Er hat versprochen, die politischen Gefangenen freizulassen und die Verfahren einzustellen. Aber ehrlich gesagt vertrauen wir dem Regime überhaupt nicht. Wir glauben kein Wort von dem, was sie sagen. Wir wissen, dass sie bergeweise Papiere unterschreiben können und nichts davon umsetzen. Es geht ihnen einfach nur darum, mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben, mit Repression, Gewalt und Terror. Erst Ende Februar gab es einen zweiten Versuch eines Dialogs zwischen Regierung und Opposition, doch inzwischen ist er schon wieder ins Stocken geraten. Voraussetzung für den Dialog war die Freilassung der über 800 politischen Gefangenen. Doch bisher hat die Regierung erst 200 von ihnen aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen. Scheitert der Dialog, müssen sie befürchten, erneut verhaftet zu werden. Die politischen Gefangenen sind Monika López besonders wichtig. Ihr Onkel ist einer von ihnen. Sie würden von der Regierung als Druckmittel eingesetzt, kritisiert die Anwältin. Wir wollen Verhandlungen über einen baldmöglichen demokratischen Ausweg über vorgezogene Wahlen, damit es einen demokratischen Wandel in Nicaragua gibt. Aber wir sind nicht bereit, dass dieses Regime uns als Geiseln hält. Nicht nur die politischen Gefangenen, sondern uns alle. In diesem Moment sind internationaler Druck und die internationale Öffentlichkeit extrem wichtig, um zu erreichen, dass wir in dieser zweiten Dialogrunde dem Regime endlich die Zugeständnisse abbringen, die wir seit einem Jahr fordern. Aber dafür brauchen wir die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Denn wir haben es mit einer Diktatur zu tun und wir bestehen darauf, dass Menschenrechte nicht mit einer Diktatur verhandelbar sind. Monika López und Franziska Ramírez fordern starken internationalen Druck auf mehreren Ebenen, damit die nicaraguanische Regierung endlich Zugeständnisse macht. Andernfalls, so befürchten sie, würde die Gefahr eines bewaffneten Aufstands steigen. Und das würde Nicaragua um Jahre zurückwerfen. Doch die sogenannte internationale Gemeinschaft verhält sich still. Nur die USA haben am 17. April Sanktionen gegen 7 hohe Funktionäre der nicaraguanischen Führung verhängt, darunter gegen den Sohn von Daniel Ortega und Rosario Murillo. Ob die USA dabei die Menschenrechte der nicaraguanischen Bevölkerung im Blick haben, muss jedoch bezweifelt werden. Aus Argentinien hat uns ein Nachruf für den verstorbenen Ex-Bürgermeister von Juan José Castelli, Carlos Benedetto, erreicht. Zum Anlass seines Todes erinnern wir an sein Wirken an der Seite der Indigenen des Chaco und berichten über die Konflikte und das Gedenken indigener Gemeinschaften in Argentinien.
Carlos Benedetto war bekannt als Verfechter der Rechte der indigenen Gemeinschaften in der argentinischen Provinz Chaco. Bis zum Ende seines Lebens suchte er als Weißer den Austausch mit den Indigenas und beschäftigte sich intensiv mit ihrem politischen Kampf um die Anerkennung ihrer Existenz und dem Schutz ihrer Territorien. Am Montag, den 8. April 2019, verstarb der einstige Bürgermeister der nordargentinischen Stadt Juan José Castelli im Alter von 73 Jahren. Noch 2 Wochen zuvor hatte er in einem Radiointerview seine Expertise zu den Konflikten um die auf indigenem Territorium errichtete Stadt Miraflores geteilt. Mit Blick auf die Gerüchte, er habe die Konflikte von neuem angefacht, machte er seinem Ärger Luft.
Es ist doch immer dasselbe, wenn der Staat einen Konflikt lösen müsste und es einfach nicht tut. Er macht es nicht, weil er zu faul ist und es ihn einfach nicht interessiert. Für viele peronistische und radikalsozialistische Funktionäre sind die Indígenas sowas wie Wechselgeld, Wahlstimmen, aber keine Menschen. Und für mich sind sie Menschen mit einer Würde. Und deshalb respektiere ich sie und werde weiter für sie eintreten und an ihrer Seite kämpfen. Auch wenn ich jetzt schon alt bin.
Geboren in Buenos Aires, hatte Benedetto dort mit 20 Jahren begonnen, in einer Villa zu arbeiten. Ihm wurde zum ersten Mal bewusst, dass in seinem Heimatland Argentinien Indigene lebten. In den Elendsvierteln der Stadt traf er Menschen, die den 32 indigenen Gruppen des Landes angehörten, darunter Diaguita, Calchaquí und Coya. Ermöglicht durch die methodistische Kirche, reiste er im folgenden Jahr erstmals in den Norden des Landes, wo er in einer Coya-Gemeinschaft in der Andenprovinz Jujuy arbeitete. Über staubige Erdstraßen gelangte er im Zuge dieser Reise auch in den Chaco, wo er 1966 in der Stadt Juan José Castelli ankam. Benedetto entschloss sich, in Castelli zu bleiben und sein in Buenos Aires begonnenes Studium der Mathematik hinter sich zu lassen, um dem Kampf um die Landrechte der indigenen Gruppen des Chaco beizustehen. Diese lebten im Monte Impenetrable, dem undurchdringlichen Wald. Die trockene Dornbusch-Savanne des Chaco, welche das nördliche Argentinien mit Paraguay und Bolivien verbindet, ist heute mehr denn je von Extraktivismus bedroht. Die konstitutionell verankerten Rechte indigener Gruppen werden konstant untergraben und ihre anerkannten Territorien blindlings durch die Regierung verkauft.
Die Gemeinschaft beansprucht das Gebiet, das ihnen im Jahr 1931 vom Gouverneur Maflin per Gesetz zugesichert wurde. Das waren die 10.000 Hektar von Miraflores. Als die Stadt San José Castelli von Einwanderern gegründet wurde, lebten hier Indigene der Kom. Deshalb hat die Stadt auch einen Namen in deren Sprache, Pa Yan Gi. Sie wurden dann umgesiedelt in ein Gebiet mit dem Namen La Che Uge, wo heute die Stadt Miraflores liegt. Dort sind sie dann geblieben und beanspruchen bis heute an diesem Ort die 10.000 Hektar Land. Das Problem der Indigenen hätte auf Provinzebene schon vor mehr als 50 Jahren gelöst werden müssen. Aber die Regierungen wollen es einfach nicht machen. Sie denken immer noch, dass der Indigene nichts beitragen kann, dass er dumm ist und nicht arbeitet. Warum will der denn Land haben? Alle möglichen Vorurteile, die man sich vorstellen kann. Aber so einfach ist das nicht. Es liegt daran, dass sie die Indigenen nicht kennen, dass sie die Gemeinschaften nicht kennen. Dadurch ist es bis heute fast unmöglich, dass es zu einer Aussöhnung zwischen den Gemeinschaften kommt.
Das energische Eintreten Benedettos für Gerechtigkeit zwischen den weißen Teilen und indigenen Gruppen der argentinischen Gesellschaft begründete seine langjährige tiefe Freundschaft mit den indigenen Gemeinschaften des Chaco. Wenige Tage nach seinem Tod wurde der Körper des Verstorbenen auf einem Friedhof der Kom auf indigenem Territorium beerdigt. Bei dem Begräbnis in der Nähe des Toico-Flusses waren über 400 Personen zugegen. Indigene aller Gruppen der Region, Kom, Mokowi, Pilaga und Wichí, sowie Nicht-Indigene, Pfarrer, Chöre, Freundinnen und Freunde aller Altersgruppen. Die über 100-jährige Kom-Indigena Santa Fernandez verweilte minutenlang am Sarg des Verstorbenen, dankte ihm mit Wehklagen und hieß ihn willkommen in der Erde der indigenen Gemeinschaft von Vibora Blanca. Das kurze Video der Beerdigung verbreitete sich über die sozialen Medien und setzte die über das ganze Land verstreuten Indigenen des Chaco über den Tod Benedettos in Kenntnis. Noch am selben Tag sendete ein über 800 Kilometer von Castelli entfernter Radiosender einer indigenen Gemeinschaft am Stadtrand von Rosario einen Nachruf für den Verstorbenen.
Ahí en Sabatón, Carlos Benedetto, porque el machín era para que el colchón. Un gran saludo a la familia que hoy desde esta Radio FM Caducte.
Damit senden wir vom Radio FM Caducte in Rosario unser Mitgefühl für seine Familie. Er wird in unserer Erinnerung weiterleben als ein großer Kämpfer, der von uns gegangen ist. Er hat mit seiner Politik eine kleine Pflanze hinterlassen, die weiterlebt, die wir gießen müssen. Sie müssen wir aufrechterhalten und pflegen, damit sie weiter wächst. Das war unser Nachruf für unseren großen Bruder und Freund Carlos Benedetto.
Levantar, seguir regando para que crezca. Ese ha sido mi palabra para un gran hermano, amigo, Carlos Benedetto.
Am 22. März ist der wichtige bolivianische Theatermacher Iván Nogales an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde nur 55 Jahre alt. Nogales hatte als Theaterpädagoge für straffällige Jugendliche in Boliviens Hauptstadt La Paz begonnen und später das kreative und politische Teatro Trono in der Großstadt El Alto gegründet. Aus diesem Grund wiederholen wir einen Beitrag über dieses innovative Theater, das auch schon in Deutschland zu Gast war.
Ich bin Anessa, gehe in die 5. Klasse und ich habe Kuchen mitgebracht.
Ich bin Mardin und gehe in die 5. Klasse und habe Kekse mitgebracht.
Ich bin Yamo und gehe in die 5. Klasse und habe einen Apfel mitgebracht.
An einem Montagnachmittag in Berlin-Kreuzberg. Anessa, Mardin, Yamur und 50 andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene sitzen auf dem Boden des Theatersaals vom Theateraufbau Kreuzberg. In ihrer Mitte liegt ein langes, gewebtes, lilafarbenes Tuch. Und darauf das Essen und Trinken, das jeder von ihnen mitgebracht hat.
Wir teilen hier, also jeder holt halt etwas mit und wir teilen es. Und jeder darf teilnehmen.
Jeder hat was hingelegt und das ist so Tradition des Landes.
Bolivien, ja.
Alles ist auf dem Boden, das Tuch auch ist auf dem Boden. Man essen mit dem Finger. Die Idee ist auch, die Leute können auch laufen rundum den Tuch. Damit können verschiedene Essen probieren.
Das ist so wie Picknick, bloß es ist drinne.
Aptapi nennt man dieses traditionelle Gemeinschaftsmahl aus Bolivien.
Beim Aptapi danken die Menschen Pachamama, der Mutter Erde, die alles zum Wachsen und zum Gedeihen bringt. Sie essen gemeinsam, singen und sprechen über Dinge, die ihnen wichtig sind, über Anliegen der Gemeinschaft. Es gibt keinen festen Zeitpunkt oder Wochentag, an dem ein Aptapi stattfinden muss. Ein Aptapi gibt es immer dann, wenn die Menschen sich treffen wollen.
Sagt Silvia vom Teatro Trono, einer Theatergruppe aus dem bolivianischen El Alto, der rebellischen Nachbarstadt der Hauptstadt La Paz.
Eine Stadt, die sozusagen aus nichts aufgetaucht ist, aus dem Boden. In El Alto wohnen 1 Million Menschen. Dafür, dass sie schon so groß ist und so jung ist, finde ich es ganz schön unglaublich.
El Alto, der urbane Raum der Ausgegrenzten und Armen. Ort der Rebellion und des neuen Selbstbewusstseins der Indigenas Boliviens, ist das Zuhause von Teatro Trono. Gerade tourt die Gruppe für 2 Monate in Deutschland und Dänemark und stellt ihr neuestes Stück vor. Arriva El Alto bringt mit viel Witz und Ironie die Geschichte ihrer Stadt auf die Bühne. In Berlin gab Teatro Trono neben einigen mitreißenden Theateraufführungen außerdem Theaterworkshops an verschiedenen Schulen. Das Aptapi bildete dabei den feierlichen Abschluss. Das Thema der Workshops?
Stadt der Zukunft. Wie wollen wir zusammen wohnen? Das ist das Thema.
Sagt Coral Salazar vom Verein Compa Berlin, einer Gruppe, die die Arbeit von Teatro Trono in Berlin unterstützt. Stadt der Zukunft. Ein starker Begriff. Aber was stellen sich Berliner Kinder und Jugendliche darunter vor?
Dass nicht mehr Kinder auf der Straße leben.
Auf jeden Fall weniger Streit und ich würde sagen mehr Natur für die Tiere auch. Ja, es gibt auch Leute, die kein Zuhause haben, Kinder
Also ich hoffe, wenn die Flüchtlinge also von Syrien und so nach Deutschland kommen, dass sie eine Arbeit und eine, also Häuser und so bekommen, also wo sie wohnen und so.
Eine Stadt, die, wie wir sie uns wünschen, ohne Autos und ohne Umweltverschmutzung.
Ja, eigentlich ist es eigentlich ist für alle da, die Stadt also.
Nur eine Stadt, die für alle da ist, ist eine lebenswerte Stadt, findet auch der Lehrer Ralf Kühn.
Hoffentlich eine ganz offene Stadt für alle, die hier mitarbeiten, dass diese Stadt eine Zukunft überhaupt hat. Ich habe ja nur eine Klasse mit ganz unterschiedlichen Nationen, viele Religionen, viele Nationen und viele Unterschiede also aufzeigt. Und wenn wir das schaffen, diese Religion und alles zusammenzubringen und den Kindern eine Zukunft zu gestalten, dann kann ich mir eigentlich nicht wünschen. So eine Projekte finde ich schön, wo man eigentlich mal aus anderen Nationalitäten kennenlernt, dass hier noch gemeinsam gegessen wird, was ja unsere Kinder schon teilweise überhaupt nicht mehr kennen, dass sie teilen.
Gemeinsam essen und teilen. In Bolivien ist das noch selbstverständlicher als hier. Auch sonst kann Berlin einiges von El Alto lernen. Zum Beispiel bei der Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner, findet Ivan Nogales, der Gründer von Teatro Trono.
Todo lo que no ha recorrido El Alto en su camino, intentando parecerse a Berlín o a París.
El Alto tickt anders als europäische Städte. Bei uns regeln die Nachbarschaftsräte auf sehr kleinteiliger Ebene in allen Bereichen das Leben in der Stadt. Viele Alteños regen sich darüber auf und sagen, dass Fejuve, also der Zusammenschluss dieser Nachbarschaftsräte, eine Gewerkschaftsdiktatur sei. Aber wenn ich mir anschaue, wie in anderen Ländern Stadtpolitik gemacht wird, bin ich sehr froh, dass wir Fejuve als Form der Beteiligung haben.
Weniger anonym und bürokratisch. Mehr direkte Beteiligung und Mitspracherecht.
In Bolivien es gibt zum Beispiel, die Leute hat genug mit den formellen Sachen, nur sprechen oder so. Die Leute möchten andere Form. Und ich denke, dass Berlin von El Alto lernen, diese Kollektivität.
Sagt Coral Salazar. Aber was hat Berlin, was El Alto fehlt? Ganz klar, hier ist es sauberer.
Hier in Berlin sind die Leute Experten für die Natur. Sie kümmern sich um die Natur sehr, sehr gut. Mit dem Müll, sie haben sehr gut, wie können trennen und oder so. Aber in Bolivien, das ist ein bisschen chaotisch.
Ja. Der Austausch der Erfahrungen der Städte ist in erster Linie ein Austausch der Menschen, die in ihnen wohnen. Denn die Frage, wie wollen wir zusammenleben, kann nur im Gespräch miteinander erfolgen. Beim Atapi zum Beispiel.
In einer Aktion, man kann das es schaffen. Zum Beispiel hier, ich kenne die Schule und wir haben schon von Atapi gesprochen. Und die Jugendlichen vor einem Moment haben mit den anderen Mädels gesprochen und haben teilen. Für mich das war sehr, sehr schön, weil wenn sie kennen sie nicht. Sie haben nie in ihrem Leben gesehen, aber hier in diesem Moment, sie waren offen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.